Michael Haydn, Sinfonie G-Dur, das Finale. Der dritte Satz, das Kammerorchester aus Lausanne unter Christian Zacharias.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Halbinsel von Autorin Christine Bilkau ist ein Mutter-Tochter-Roman insofern, als dass es ja um Lynn geht. Mitte 20, unerwartet zusammengebrochen und erholt sich nun zu Hause bei ihrer Mutter Annette und deren Hund Bo. Schön am Wattenmeer gelegen. Sie hat eine Kopfverletzung, muss die auskurieren. Sie schläft viel deshalb. Aber zu Hause bei Muttern setzt sie sich auch mit ihrer Kindheit auseinander. Sie hat alte Kinderzeichnungen von sich rausgeholt, die Annette natürlich aufgehoben hat. Es ist eine ungewohnte und auch natürlich unerwartete Situation, Mutter und Tochter so eng zusammen. Und auch bei Annette, der Mutter, kommen Dinge aus der Vergangenheit auf einmal mit Macht wieder hoch. Gerade weil sie Lynn alleine großgezogen hat, nachdem ihr Vater Johann so früh gestorben ist. Als Lynn noch ganz klein war, da starb ihr Vater Johann beim Joggen an Herzversagen. Isabel Redfern liest.
Manchmal sitze ich im Dachgeschoss vor dem Computer und lese Stellenanzeigen. Angebote für Jobs in Bibliotheken und Archiven. Ich habe bei einigen Portalen seit Jahren Suchaufträge gespeichert. Bibliotheksleitung, männlich, weiblich, divers, Universität Hamburg, Institut für Germanistik, Vollzeit, 39 Wochenstunden. Die Anzeigen kommen von Hochschulen und Stadtbüchereien, Stiftungen und Archiven aus den verschiedensten Regionen. Augsburg oder Chemnitz, Münster oder Flensburg. Ich habe die Suche nicht eingegrenzt. Doch bisher habe ich mich nirgendwo beworben. Mittlerweile befürchte ich, dass man meine Bewerbungen ohnehin gleich aussortieren würde. Eine fast 50-jährige, stellvertretende Leiterin einer Stadtbücherei in einer nicht allzu großen Stadt fällt niemandem ins Auge. Trotzdem, wenn ich eine interessante Ausschreibung lese, stelle ich mir vor, wie dieser neue Alltag aussehen könnte, wo ich wohnen würde, was ich sonst noch tun würde, wer ich sein könnte. Als ich vor über 20 Jahren die Teilzeitstelle in der Stadtbibliothek angenommen hatte, dachte ich, das wäre eine von mehreren Stationen. Ich würde dort arbeiten, bis Johann seine Doktorarbeit abgeschlossen hätte, wir vielleicht weitere Kinder bekommen hätten und wir neu überlegen würden, ob wir im Dorf bleiben oder die Zukunft woanders planen wollten. Während meines Studiums war mein größter Wunsch gewesen, irgendwann an einem Konzept für eine neue Bibliothek mitzuarbeiten. Einen gerade erst entstehenden Ort mitzuentwickeln, mit anderen zusammen über die Räume und das Licht zum Lesen und Verweilen nachzudenken, über die Anordnung von Sortimenten und die Art, wie unterschiedliche Menschen sich begegnen könnten. Leitung Bibliothek Bremen, männlich, weiblich, divers. Schwerpunkt: die Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern unter 12 Jahren. Vollzeit 39 Stunden pro Woche. Nachdem meine Großtante im Heim gestorben war, bot ihr Bruder mir an, das Haus zu kaufen. Für einen Preis, der mir zumutbar erschien. Lynn war damals 7 Jahre alt und da ich vor allem eins suchte, Stabilität für uns beide, nahm ich einen Kredit auf und kaufte das Haus. Später dachte ich, sobald Lynn ihr Abitur hätte und wegziehen würde, könnte ich überlegen, wie es für mich weitergehen sollte. Eine neue Form von Freiheit würde auf mich warten. Ich wäre für niemanden mehr verantwortlich, außer für mich selbst. So hatte ich es mir vorgestellt. Als Lynn nach dem Schulabschluss nach Schweden aufbrach und danach im Ausland studierte, fühlte ich mich, anders als erwartet, nicht befreit. Ich schob es darauf, dass ich finanziell kein Risiko eingehen konnte. Das Haus war noch nicht abbezahlt und Lynn war auch als Studentin auf mich angewiesen. Doch da war noch etwas anderes, eine seltsame Furcht. Ich zweifelte daran, ob ich mich irgendwo anders zugehörig fühlen würde, ob das wirklich gelingen könnte. Wo würde die Einsamkeit lauern? Hinter der Veränderung oder dem Vertrauten? Lynn und ich schnitten Karotten und Zwiebeln für das Abendessen. Dabei unterhielten wir uns über eine Serie. Wir hatten die ersten Folgen geschaut. Es ging um junge Menschen in London, die nach Freundschaft und Liebe suchten. Kleinere Missverständnisse genügten, um ihr gesamtes Beziehungsleben durcheinander zu bringen. Es gab viele Szenen in Cafés und in Parks mit herbstlich leuchtenden Bäumen. Lynn fand die Serie enttäuschend. Was für ein Kitsch, sagte sie. Ach ja, antwortete ich. Ich hatte die Geschichten gemocht. Jede Episode mit einem süßen Happy End. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wer braucht sowas? Ich vielleicht, dachte ich unvermittelt. Es war der Abend, bevor Lynn zurück nach Berlin fahren würde. Es schien ihr gut zu gehen. Mir war etwas schwer ums Herz. Ich hatte es genossen, sie eine Woche umsorgen zu können. Sie hatte viel Zeit in ihrem Zimmer im Bett verbracht, geschlafen, mit Freunden telefoniert. Ich hatte sie murmeln und lachen gehört. Wir hatten eine Radtour unternommen und etwas im Garten gearbeitet. Die Prellung an ihrer Stirn war fast verheilt, ein grün-gelber Schimmer war geblieben. Ich hatte vorgeschlagen, sie solle bei meiner Hausärztin noch einmal den Blutdruck messen und das Herz abhören lassen, doch sie hatte gesagt, das sei nicht nötig. Ob sie sich an den Moment vor dem Umkippen erinnern könne, hatte ich von ihr wissen wollen. Alles wie gelöscht, sagte sie. Sie wusste nur noch, dass sie zum Podium gegangen war, den Vortrag in ihrer Mappe bei sich und dass sie nervös gewesen war. Eine Weile zerteilten wir still das Gemüse, nur das Klack, Klack, Klack unserer Messer auf den Holzbrettern war zu hören. Da sagte sie auf einmal: Erzähl mir von meiner Geburt. Wie hat es sich angefühlt? Sie hatte mich schon früher hin und wieder danach gefragt, nun aber lange Zeit nicht mehr. Ich musterte sie und überlegte, ob sie womöglich schwanger war, ob daher die Erschöpfung kam. Sie schien meinen Gedanken sofort zu erraten. Nein, schüttelte sie den Kopf, deshalb frag ich nicht. Ich möchte wirklich nur hören, wie es für dich damals war. Dieser kalte Dezembertag. Ich hatte in der Bibliothek der Uni gesessen, im Großraum mit Neonbeleuchtung und Heizungsluft, an einer Tischreihe mit anderen Leuten vor rauschenden Laptops, schweren Geräten im Vergleich zu heute. Ich war darin vertieft gewesen, die Fußnoten meiner Abschlussarbeit zu überprüfen. Nächtelang hatte ich mich bemüht, die Abgabe vor der Geburt zu schaffen. Da spürte ich ein heftiges Ziehen in der Leistengegend. Mir stockte der Atem. Noch 2 Wochen bis zum Geburtstermin. Ich beschloss, dem Schmerz nicht viel Bedeutung beizumessen, und tatsächlich, er verging. Ich arbeitete weiter, die Nase dicht am Bildschirm. Da zerplatzte etwas. Tief unter meiner Bauchdecke ein Plopp oder Knack. Wie ein weicher, mit Wasser gefüllter Ballon, der zerdrückt wurde und nachgab. Einen Moment blieb ich wie erstarrt sitzen. Fruchtwasser. Ich bat den Studenten neben mir, meine Bücher zur Ausgabe zu bringen und einen Krankenwagen rufen zu lassen. Er sah erst mich, dann meinen Bauch erschrocken an. In der Klinik kam ich in ein kleines Zimmer mit einer Liege und einem Stuhl, sonst nichts. Eine Pflegerin baute ein Gerät auf, das Herztöne aufzeichnete. Sie versprach, Johann anzurufen. Damals besaß ich ein Nokia, doch der Akku hatte sich morgens in der Kälte verabschiedet. Ich lag auf der Seite, hörte die Herztöne Sie klangen wie ein galoppierendes Pferd, gleichmäßig, kräftig. Doch zwischendurch verstummten sie. Jedes Mal erschrak ich und wartete ängstlich, bis das Geräusch zurückkehrte. Ich fühlte mich ausgeliefert, allein in diesem Zimmer. Die Tatsache, Mutter zu werden, erschien mir wie eine gigantische Welle, die mich unter sich begraben würde. Ich musste mich zurückhalten, mir nicht die Sensoren und Kabel vom Bauch zu reißen und aus dem Krankenhaus zu fliehen, als würde ich damit der Tatsache, gebären zu müssen, entkommen können. Doch diese Angst und die Zweifel erwähnte ich vor Lynn nicht. Nicht jetzt. Nicht ausgerechnet heute, bevor sie zurück nach Berlin fahren würde. Ich wollte von der hellen Seite dieses Tages reden. Ich wollte keine düstere Geschichte an sie weitergeben. Am Ende würde sie sich davor fürchten, Kinder zu bekommen. Zugleich hatte ich das Gefühl, ihr etwas vorzuenthalten, sie anzuschwindeln. Wäre ich damals besser gewappnet gewesen, wenn meine Mutter oder eine andere Frau aus meinem Umfeld vorher Klartext mit mir geredet hätte? Über die Schmerzen und die Einsamkeit? Stattdessen erzählte ich davon, wie Johann durch die Tür kam, die Winterkälte auf den Wangen, wie euphorisch er war, wie wütend mich das machte, wie ich ihn wegen einer Kleinigkeit anblaffte, um sofort klarzustellen, er solle aufpassen mit seiner dummen Freude, er habe keine Ahnung. Du hast nicht gebrüllt in den ersten Momenten. Du hast leise, zarte Geräusche von dir gegeben. Deine Stimme hatte etwas Vorsichtiges. Sie klang wie ein Herantasten an deine eigene Existenz, sagte ich. Der Klang des Herantastens. So hatten Johann und ich es damals beschrieben. Das war unsere Erinnerung an die ersten Momente mit Lynn. Einen Tag nach der Geburt wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Wir kehrten zurück in unsere kleine Wohnung in Kiel, nicht weit vom Schauspielhaus. 2 Zimmer im 3. Stock. Von der Küche aus blickten wir in einen verwahrlosten Hinterhofgarten, der für alle im Haus offen war, mit einem Biergartentisch, Klappstühlen und einer verwitterten Korbbank. Ich stand am Küchenfenster, Lynn im Arm, sah die kargen Äste der Bäume und mein Spiegelbild in der Glasscheibe, während Johann Spaghetti ins brodelnde Wasser gab und Tomatensauce aus dem Glas aufwärmte. Da waren wir also, sagte ich zu Lynn und erschrak über dieses Wir. Es schien so tief aus der Vergangenheit zu kommen. Ich stockte. Auch Lynn wurde still. Es war klar, dass wir beide an Johann dachten. Etwas hing in der Schwebe. Die Frage, ob wir über ihn reden sollten oder nicht. Ich spürte, dass es mich aufwühlen würde und war erleichtert, als Lynn zum Kühlschrank ging, den Salat herausholte und ihn wusch. Der Augenblick schien verstrichen. Dann drehte sie sich um. »Du warst bei meiner Geburt so alt wie ich jetzt«, sagte sie, als wäre das für sie eine neue Erkenntnis. Die Art, wie sie mich ansah, konnte ich nicht deuten. Erstaunt oder beeindruckt, vielleicht ungläubig. Für einen Moment verschob sich etwas zwischen uns. Wir waren nicht mehr Mutter und Tochter, sondern auf einmal wie Gefährtinnen, die eine nicht jünger als die andere, auf Augenhöhe. Am nächsten Mittag, es war Sonntag, fuhr ich Lynn in die Stadt zum Bahnhof. Während der halben Stunde dorthin redete sie kaum. »Geht es dir wirklich besser?«, fragte ich. Sie nickte und sagte, »Ja, sicher, alles okay.« Über den Feldern strahlte der blaue Himmel. Bald kamen wir an den ersten Industriebauten vorbei, passierten die Autohäuser am Stadtrand, erreichten das Zentrum. Dann war der Bahnhof zu sehen, ein Rotklinkerbau mit hohen, schmalen Fenstern. Ich parkte wie gewohnt ein Stück entfernt hinter der Bibliothek. Zusammen gingen wir zum Bahnsteig. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte und es fiel mir schwer, Lynn davonfahren zu sehen. Anschließend wollte ich nicht sofort nach Hause. Ich ließ das Auto hinter der Bibliothek stehen, ging Richtung Hafen durch die Innenstadt, vorbei an den alten, bunt angestrichenen Fassaden. Vor jedem dritten Laden Kleiderständer mit gestreiften Shirts, Regenjacken und Fleece-Pullovern. Ich bog in eine enge Gasse. An den Mauern der alten Häuser blühten Rosensträucher. Eine Gruppe Teenager wartete vor dem Eingang des Museums. Sie wirkten übernächtigt, verhielten sich innig und vertraut miteinander. Klassenfahrt, dachte ich. Im Fischladen am Binnenhafen kaufte ich Krabbensalat und in Curry eingelegte Heringe für den Abend, wenn ich das erste Mal nach einer Woche wieder allein essen würde. Zu Hause erschlug mich die Stille. Ich war nicht darauf gefasst gewesen, wie sehr. Ich wusste nichts mit mir anzufangen, schlüpfte aus den Jeans und legte mich ins Bett, obwohl es mir damit nur schlechter gehen würde. Nebenan im Garten schien jemand das Planschbecken mit Wasser zu füllen. Die bunte Gummihülle hatte ich heute früh schon auf dem Rasen gesehen. Wasser rauschte und plätscherte. Die beiden Frauen, Agnes und Marie, lachten und juchzten. Um nichts mehr hören zu müssen, auch nicht die Stille im eigenen Haus, holte ich die Ohrstöpsel aus der Schublade. Ich rollte mich zusammen, schloss die Augen und sah Lynn im Zug vor mir. In Hamburg würde sie umsteigen, weiter nach Berlin fahren. Morgen würde sie in ihren Arbeitsalltag zurückkehren. Ich schämte mich, im Bett zu liegen, hinter zugezogenen Vorhängen, an einem hellen, sonnigen Tag. Wenn Lynn mich so sehen würde. Als wir Johann beerdigten, war ich gerade 30 geworden. An die beiden folgenden Jahre erinnere ich mich nur verschwommen. Sie waren davon geprägt, dass ich mich um Lynn kümmerte und dass ich versuchte, die 25-Stunden-Woche in der Bücherei zu schaffen. Daraus bestand mein Leben. Einige Zeit danach lernte ich Marius kennen. Er wohnte in Flensburg. Wir blieben fast 4 Jahre zusammen. Regelmäßig verbrachten Lynn und ich die Wochenenden bei ihm und er war die Abende unter der Woche bei uns. Lynn mochte ihn. Ich ging auf Mitte 30 zu und wünschte mir weitere Kinder. Nach über einem Jahr, in dem ich nicht schwanger wurde, fanden wir heraus, dass Marius keine Kinder zeugen konnte. Doch mein Wunsch gab keine Ruhe. Da war eine dringende Sehnsucht nach einer größeren Familie, als wäre jedes weitere Mitglied eine Säule, die uns alle tragen würde. Ich dachte, vielleicht könnte eine Samenspende das Richtige für uns sein. Doch Marius war dagegen. Er schien mir den Vorschlag geradezu übel zu nehmen. Nach einem weiteren Jahr trennten wir uns. Später fand er eine neue Partnerin. Sie war etwas älter als er und hatte 2 Söhne, die bereits studierten. Marius und ich sind in Kontakt geblieben. Es ist eine Art Freundschaft daraus geworden. Regelmäßig erkundigt er sich nach Lynn. Zwischendurch telefonieren die beiden. Vor einigen Wochen hat er sie besucht, als er in Berlin war. Was ich sagen will, während der vergangenen Jahre habe ich versucht, mich nicht hinter zugezogenen Vorhängen zu verstecken. Ich habe mich einige Male verliebt. Es gibt einen festen Kreis von Freundinnen. Wir treffen uns in der Stadt, gehen ins Kino oder in die Fischbude am Binnenhafen und ich gehöre zu einer Gruppe von Leuten, die am Dock-Kog schwimmen gehen. Die Badestelle ist ein gutes Stück vom Hafen entfernt, entlang der Au, mit dem Fahrrad oder Auto gut zu erreichen. Manche treffen sich morgens, andere am frühen Abend nach der Arbeit. Es gab dort einen Badesteg, der durch einen Sturm zerstört und bisher nicht wieder aufgebaut wurde. Unstimmigkeiten über die Finanzierung. Alles, was von dem Steg geblieben ist, sind morsche Holzpfähle, die aus dem Wasser ragen. Die meisten Leute, die sich dort treffen, wohnen in der Stadt. Ein enger Kreis macht im Winter weiter, doch ich lege eine Pause ein. Einmal habe ich es im Januar versucht. Nur wenige Minuten habe ich durchgehalten und danach stundenlang gefroren. Ich bin keine schlechte Schwimmerin, doch ich habe festgestellt, dass ich mich allein im Wasser unwohl fühle. Ich brauche diese kleine Gruppe. Vor einigen Jahren, Lynn studierte schon, lernte ich jemanden auf einem Musikfestival kennen. Fabian. Er lebt in Hamburg, in einem Rotklinkerhaus, nicht weit von der Uni entfernt. Am Eingang hing eine Tafel. In diesem Hause wohnte Gustav Mahler. Die Malerwohnung befindet sich in der dritten Etage. Fabians lag ein Stockwerk darunter. Freitags nach der Arbeit fuhr ich mit dem Zug nach Hamburg und verbrachte bei ihm die Wochenenden. Eine ältere Frau lebte in der Wohnung von Gustav Mahler. Ein Zimmer hatte sie an eine Studentin vermietet. Eines Tages lud mich die Frau ein, einen Tee bei ihr zu trinken. Ich hatte mich einige Male mit ihr unterhalten und sie hatte bemerkt, dass ich neugierig war, die Wohnung zu sehen. Die alten Kacheln in der Küche, an den Türen die wackeligen Griffe aus Messing, in den Zimmern das abgenutzte Parkett. Johann hätte die Situation gefallen. Er hätte sich fasziniert umgesehen. Wir hatten früher, vor Linds Geburt, einige Malerkonzerte besucht. Etwas, das ich durch Johann entdeckte, wie besonders es war, im Klang eines Orchesters zu versinken. Wir gaben unser knappes Geld für Konzerte aus, für Plätze in den hintersten Reihen und Ecken. Bei einer unserer ersten Verabredungen überraschte mich Johann mit einer Fahrt nach Hamburg und Karten für die Musikhalle, Mahlers zweite Sinfonie. Ich stand am Fenster dieser Wohnung und stellte mir vor, Johann wäre dabei. Und dann, ohne etwas dagegen tun zu können, brach ich in Tränen aus. Ich wurde förmlich durchgeschüttelt. Die freundliche Frau sah mich verwundert an. Auf der Gästetoilette wartete ich, bis ich mich beruhigt hatte, bevor ich wieder nach unten zu Fabian ging. Bald darauf, im Spätsommer, verbrachten wir unseren ersten Urlaub zusammen. Wir hatten ein Haus in der Bretagne gemietet. Fabian hatte nächtliche Zoom-Konferenzen hinter sich, also übernahm ich die Hinfahrt, während er im Auto schlief. Diese Stunden waren der beste Teil unserer Reise. Während der zwei Wochen überwog eine seltsame Stimmung. Es lag an Kleinigkeiten, an Kommentaren, die Fabian abgab, über unwichtige Dinge, die Art, wie ich Zwiebeln zerkleinerte oder eine Flasche Wein öffnete. Wenn ich im Badeanzug herumlief, beobachtete er mich, aber es lag kein Wohlwollen in seinem Blick. Dann kam die Rückfahrt. Wir hatten die Grenze zu Deutschland erreicht und Fabian legte an Tempo zu, 170, 180, 190 km/h. Instinktiv presste ich den rechten Fuß in den Boden, als wäre dort die Bremse. Ich bat Fabian, langsamer zu fahren. Er ging vom Gas, doch keine Viertelstunde später überholte er einen Wagen und blieb in dem Tempo auf der linken Spur. »Langsamer«, sagte ich. »Es würde mich unter Stress setzen.« Er seufzte leise, als wäre ich eine Spielverderberin, eine Zumutung. Spät nachts erreichten wir Hamburg. Ich sagte, er solle mich am Dammtorbahnhof absetzen. Er sah mich überrascht an, doch widersprach nicht. Meinen Koffer zwischen den Beinen, den Oberkörper an den Rucksack gelehnt, wartete ich in der Nacht und bei Sonnenaufgang 5 ganze Stunden auf den ersten Zug nach Norden. Eine Freundin sagte, die Sache mit dem Auto sei eine Machtdemonstration gewesen. Für mich ging es vor allem um Verletzbarkeit. Meine Tochter war auf mich angewiesen, mir durfte nichts passieren. Ich konnte mir keine Beziehungsspiele erlauben, keine Raserei auf der Autobahn. Ich hätte schon während der Fahrt bei der ersten Gelegenheit an einer Raststätte aussteigen sollen. Inzwischen habe ich begriffen, es grenzt an ein Wunder, wenn man geliebte Menschen um sich hat und sie nicht zu früh verliert. Ein noch größeres Wunder ist es, wenn es einem mehrmals im Leben gelingt, jemanden zu finden, der es gut mit einem meint. Agnes klopfte an die Tür und lud mich ein, am Abend vorbeizukommen. Sie würden grillen. Es war Sonntag, eine Woche nachdem Lynn nach Berlin gefahren war. Ich fragte, ob ich etwas mitbringen solle.
»Nein, komm einfach«, antwortete Agnes.
Mit einer Flasche Wein und einem Couscous-Salat ging ich später hinüber. Graue Wolken hatten den Tag über schwer am Himmel gehangen, doch sie begannen sich langsam aufzulösen. Agnes und Levin saßen auf der Terrasse. Beide trugen alte T-Shirts, übersät mit Farbklecksen. Im Garten trockneten 4 frisch lackierte Holzstühle auf einer Plastikunterlage.
Neben den Stühlen standen ein etwas lediertes Puppenhaus, ein Klassiker, mit dem ich selbst als Kind gespielt hatte, und einige milchige Plastikkisten, in denen Kleidung lagerte. Es sah aus, als hätte jemand einen Keller oder Dachboden ausgeräumt. Aus einer kleinen, runden Box war ein Song von Radiohead zu hören. Wieder fiel mir auf, dass bei ihnen häufig Musik lief, die ich als Studentin ebenfalls gemocht hatte. Hier, jetzt, war sie für mich wie ein Echo aus dieser Zeit. Mir wurde der Altersunterschied zwischen ihnen und mir bewusst. Sie hörten 30 Jahre alte Songs. Als das Album herauskam, waren sie vielleicht noch nicht einmal geboren. Marie wendete Paprika und Zucchini auf einem Elektrogrill. In halbgeöffneten Päckchen aus Alufolie garten Fischfilets und Kartoffeln. Es roch nach Zitrone und Rosmarin. Sie trug ein bodenlanges Kleid mit blau-weißem Karomuster. Es sah aus wie ein altmodisches Nachthemd. Es stand ihr gut. Wenn sie redete, hatte sie etwas Schnippisches an sich. Ich mochte das. Zugleich hatte ich das Gefühl, mich ein wenig in Acht nehmen zu müssen. Levin reichte mir ein Glas und füllte es mit Minztee aus einer Karaffe, in der Eiswürfel klirrten. Er roch leicht nach einem Cologne, das mir vertraut vorkam. Doch vielleicht bildete ich es mir nur ein. Am Vormittag hatte ich gesehen, wie er zum Joggen aufgebrochen war. Bo war mit ihm mitgelaufen, die gesamte Strecke. Der Hund sah die neuen Nachbarn offenbar schon als Teil seiner Familie. Agnes erzählte von ihrem Tag im Wattenmeer. Sie hatte sich mit einer älteren Frau angefreundet, die seit Jahrzehnten geführte Wanderungen anbot. Von Westerhever zur Großen Sandbank, von Nordstrand zur Hallig-Südfall. Obwohl ich seit mehr als 20 Jahren hier lebte, hatte ich nie einen Fuß ins Watt gesetzt, wie viele hier. Ich hatte es nicht für mich in Betracht gezogen, solche Ausflüge waren etwas für Urlauber oder Schulklassen. Ich fragte mich, seit wann Agnes, Marie und Levin sich kannten, warum sie beschlossen hatten, sich ein Haus hier, in diesem kleinen Ort, zu teilen. Ob sie befreundet waren, verwandt oder zwei von ihnen ein Paar? Wieso zwei? Hätte Lynn sicher zurückgefragt. Sie könnten alle drei zusammen sein. Mich interessierte, ob sie studierten oder arbeiteten, was sie wirklich machten. Doch ich scheute mich davor, sie zu fragen. Sie schienen es umgekehrt von mir auch nicht wissen zu wollen. Leute auf Partys, die sich mit anderen abgleichen wollten, kamen sofort mit dieser Frage. Nach dem Essen, als es dunkel wurde, ging über uns dieses Meer von Lampignons an, das ich an anderen Abenden von nebenan schon bewundert hatte. Am Rand der Terrasse lagen Holzpaletten, bedeckt mit Kissen und Polstern. Marie streckte sich dort aus, schob sich eines der Kissen unter den Nacken und zündete sich eine Zigarette an. Der Geruch von Nelken wehte zu mir herüber. Sie rauchte eine Kräuterzigarette. Cloves, hatte Johann sie genannt. Er hatte diese Zigaretten als Student in den USA geraucht und sich von einem Freund manchmal Päckchen schicken lassen. Ich sog den Geruch erstaunt und sehnsüchtig ein. Alle drei wirkten auf eine beneidenswerte Art gelassen, als hätten sie keinen Alltag, der sie vor sich hertrieb. So durchweg zufrieden. Später im Schlafzimmer schob ich das Fenster weit auf und legte mich ins Bett, die leise Musik und das Gemurmel von unten im Ohr. In diesem Zustand zwischen Wachsein und Schlaf verschwammen Ort und Zeit. Ich war wieder Mitte 20, saß im Hinterhofgarten in Kiel mit Freunden aus der Uni. Ich wärmte Karottenbrei auf in der kleinen Küche. Ich räumte hier im Haus die ersten Bücher in ein Regal. Wir waren gerade eingezogen. Und dann lag ich mit Johann auf der Veranda, unter dem Moskitonetz. Eine warme Sommernacht, Lynn, dreijährig, tief schlafend zwischen uns.
Ab jetzt 7 Tage zum Nachhören. Diese Folge aus Halbinsel von Christine Bilkau für Sie in unserer NDR-Kultur-App und online auf ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Bundestag stimmt heute über das Entlastungspaket für die Wirtschaft ab. Union und SPD sprechen von einem Wachstumsbooster, der die Wirtschaft ankurbeln soll. Die Regelung plant Steuererleichterungen für Unternehmen. Sie sollen in Zukunft Investitionen schneller abschreiben können und von 2028 an weniger Körperschaftssteuer zahlen. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Matzen nennt das Vorhaben auf NDR Info ein wichtiges Signal. Deutschland werde attraktiver für Firmen.
Ich habe das Gefühl, auch als Däne, wenn ich die dänischen Nachrichten lese, dass dort ganz klar auch gesagt wird, wir warten auf den Motor von Europa. Wir erwarten, dass es jetzt auch kommt. Ja, und wenn ich hier als Deutsche dann sitze, freue ich mich so ein bisschen, dass auch bei mir als Unternehmer das Gefühl aufkommt, jetzt geht es los. Jetzt investieren wir endlich in den Straßen, in die Schiene, in den Krankenhäuser, in die Bildung. Alles Themen, über die sich alle klar sind. Und natürlich Forschung, Innovation. Das ist das, was Deutschland braucht.